Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM mit einer neuen Ausgabe der Plattform hier heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und das Thema unserer Plattform heute Nachmittag ist ja der Verein oder die Bewegung Pulse of Europe in Ulm. Und da geht es um Engagement für Europa und dazu habe ich zwei Gäste im Studio. Das sind zum einen die Almut Grote. Hallo Frau Grote, herzlich willkommen hier in der Plattform. Und zum anderen der Peter Fuhrmann. Herr Fuhrmann, hallo, willkommen hier bei uns in der Plattform. Sie sind beide mit dem Thema engagiert und eifrig dabei. Werden wir eine Stunde lang über Pulse of Europe sprechen und was ist damit eben, ja, was das eben ist, was man sich darunter vorstellen kann. Aber ich denke, machen wir eine kurze Vorstellrunde, damit unsere Hörer auch wissen, wer da heute bei uns im Studio ist. Und ja, haben Sie einfach kurz mal das Wort, einfach eine kurze Runde. Wie ist der Bezug zum Thema? Was haben Sie damit zu tun? Einfach kurz eine Vorstellrunde.
Ich bin Almut Grote. Ich bin von Beruf Journalistin und schon immer in Sachen Menschenrechte engagiert gewesen. Und im Frühjahr hat mich der Eberhard Lorenz aus dem Flüchtlingsrat und von Amnesty angesprochen. Hat mir erzählt von diesem Pulse of Europe. Und dann haben wir gemeinsam beschlossen, dass wir das anfangen. Und am 19. März haben wir zum ersten Mal Pulse of Europe in Ulm gemacht.
Und mein Name ist Peter Fuhrmann, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gebürtiger Ulmer, hier seit den 70er Jahren aktiv im kulturellen und auch im Medienbereich in unterschiedlichen Initiativen und bin heute hier, weil ich von Anfang an bei dieser Pulse of Europe Demonstration hier in Ulm war. Die Idee fand ich gut und als das rübergeschwappt ist aus den Großstädten, fand ich, man muss wenigstens ein bisschen den Hintern bewegen und was dafür zeigen und machen.
Pulse of Europe, der Name sagt es schon, es geht hier irgendwo um Pulsieren und es geht um Schwung wahrscheinlich hineinbringen in die europäische Bewegung in Europa. Vielleicht sagen wir dazu ein paar Worte. Was genau ist Pulse of Europe? Nicht jeder wird das Wort wahrscheinlich oder diese Bewegung kennen. Und woher kommt es? Also seit wann gibt es das? Ein paar Worte zu Pulse of Europe im Allgemeinen, was das überhaupt ist.
Also gegründet haben das drei Rechtsanwälte im Prinzip, in denen Frankfurt schon länger immer mehr ein ungutes Gefühl bekommen haben, wie so viele von uns, beim Thema Brexit. Und als dann auch noch der Trump gewählt worden ist in den Staaten, haben sie gesagt, jetzt muss das irgendwann mal aufhören. Das ungute Gefühl hatte dann einen Namen, das ist Destruktivität. Das muss aufhören mit immer diesem Destruktiven, immer nur alles schlecht reden. Und wir wollen was Konstruktives dagegen setzen. Wir wollen sagen, schaut euch das an, was ist, und macht es besser, anstatt das zu sehen, was ist, und immer nur dran rumzumeckern und gar nichts zu tun. Und Pulse of Europe möchte einfach diesen Leuten eine Stimme geben, die jetzt nicht nur meckern wollen, sondern die gerne möchten, dass die Strukturen, die wir jetzt haben, weiterentwickelt werden.
Also letztendlich eine Gegenbewegung zu dem, was Sie gerade als destruktiv beschreiben. Also welche destruktiven Tendenzen, also Trump wurde genannt, amerikanischer Präsident und die Politik der Amerikaner, die ja eben auch nicht sehr hilfreich ist auf den Gebieten. Was wären da weitere Punkte, die so eben als destruktiv gesehen werden oder die da sind?
Ich möchte jetzt niemanden, also keine Organisationen persönlich angehen und außerdem, also erstens würden da würde ich wahrscheinlich jede Menge vergessen und auslassen und das wäre auch nicht fair. Aber ich denke, es kann sich jeder unter destruktiv was vorstellen und es kennt jeder viele Initiativen, die sagen, das muss weg. Angefangen von Merkel muss weg, ne? Also bis zu wir müssen hier raus oder wir müssen unabhängig werden. Da gibt es ja jetzt auch auf der bayerischen Seite so neuere Bestrebungen. Alles, was jetzt ist, ist blöd und wir müssen das besser machen alleine.
Also es sind alle die Tendenzen, die eigentlich das Bewährte oder das, was sich über die Jahrzehnte an positiver Entwicklung ergeben hat, wieder in Frage stellen und irgendwo rückgängig machen wollen und eben diese Separation wieder irgendwo anstreben.
Ja. Ich glaube gemeinsam, ne? Ich glaube gemeinsam ist diesen Bewegungen, dass sie sagen, ach, wenn in der Zusammenarbeit müssen wir so viele Rücksichten nehmen, alleine geht es uns besser.
Also das, was
Egoismus.
Viele Richtungen, die auch in der Partei Niederschlag gefunden haben, zumindest in Deutschland, anstreben, zurück zu D-Mark oder zurück zur Separation, raus aus der EU. Engländer machen es gerade, beziehungsweise haben es beschlossen zu machen, Brexit. Das sind eben die Punkte, die dann eben die Gründer dieser Pulse of Europe-Bewegung gesehen haben und mit als Ausschlag dann eben für die Gründung dieses, ja, dieser inzwischen, glaube ich, Verein. Ist ja, glaube ich, ein Verein inzwischen,
gell? Pulse of Europe ist auch als Verein eingetragen, ja. Mhm.
Dieser Bewegung. Also das waren die Auslösemomente plus eben der Moment, als der amerikanische Präsident Trump dann gewählt wurde. Also das jedenfalls sind die Punkte. Und zwei haben die Idee gehabt, haben das Thema etabliert. Wie ist es dann in die Breite bzw. in die anderen Städte getragen worden? Also ich habe verstanden, es gab dann dieses Ehepaar in Frankfurt und die haben initial eine Demonstration irgendwo auf die Beine gestellt oder was waren so die Wurzeln, die Ursprünge? Ist da was?
Die haben in Frankfurt angefangen und das hat sich sehr schnell ausgebreitet. Das ist inzwischen deutschlandweit in weit mehr als 100 Städten und inzwischen auch in vielen europäischen Ländern, zumindest in den Hauptstädten, aber auch in kleineren Städten schon verbreitet.
Mhm. Also nicht nur in Deutschland ist die Bewegung aktiv, sondern in ganz Europa?
Ja, es geht ja auch um Europa.
Und einzelnen Ableger in den verschiedenen Ländern und Städten haben sich dann Gleichgesinnte zur gleichen Zeit irgendwo dann auch auf die Beine gemacht oder hat jemand irgendwie gesagt, hier, wir haben hier eine Idee und ihr in den Städten, ihr könnt das übernehmen, nachmachen. Und wie ist das so in die Breite gegangen, dass man Info bekommen hat, dass man an der Stelle gemerkt hat, es sind irgendwo Menschen da, die Initialen was auf die Beine gestellt haben, dass das dann so, ja, diese Breite, wie soll ich mal sagen, bekommen hat. Ich meine, theoretisch, wenn ich jetzt beginne und sage, ich mache jetzt eine Bewegung gegen dies oder für jenes, ich brauche ja Mitstreiter, ich muss meine Idee irgendwo kundtun, also ich muss ja irgendwo medial präsent sein und die Leute mit motivieren.
Es gibt dieses Zitat, von dem ich mal wieder nicht weiß, von wem es ist, aber für eine Idee braucht man keinen Krieg zu führen, Ideen kommen auch ohne Pulver und Blei um die Welt. Da war der ganz überzeugt, aber wie, weiß man nicht, aber es passiert. Es werden Leute im Internet gelesen haben, andere werden angesprochen worden sein. Die Menschen kennen sich ja inzwischen weit über die Städte- und Ländergrenzen hinweg.
Ja, waren irgendwelche Bewegungen, Parteien oder Gewerkschaften mit Initialen irgendwo dabei?
Es ist ganz wichtig, dass die parteilos sein wollen und Parteifunktionäre dürfen auch nicht in vorderer Reihe mitmachen. Also sie dürfen natürlich mitmachen, sie dürfen mitdemonstrieren, aber sie sollen nicht bei den Organisatoren sein.
Also vielleicht kann ich da auch noch ein paar Sätze dazu beisteuern, was die Almut Grote jetzt sagt. Ich habe das Ganze natürlich mehr aus der Sicht des unbeteiligten Nutzers oder dann Demo-Teilnehmers irgendwann mal aufgegriffen aus den großen Medien, aus den nationalen Medien, Tagesthemen, ZDF, wie auch immer, die überregionalen Zeitungen. Und ich fand eben genau das, was jetzt am Schluss anklang, überzeugend für mich, dorthin zu gehen, dass es eben eine übergeordnete 10-Thesen-Statement-Position gibt, die sich eben nicht um dieses Klein-Klein kümmert und um dieses ganze Gezänke auch innerhalb der etablierten Parteien, die sich ja selber seit dem Auftauchen der Grünen als etablierte Parteien bezeichnen. Das war für mich einer der Gründe, dort überhaupt mal hinzugehen, weil ich die Bewegung wirklich ganz, ganz prima fand. Ihr habt es auch so miterlebt, es ging von Frankfurt, da waren ein paar hundert Leutchen, das war ja ganz, ganz klein am Anfang. In Berlin, dann kam in Hamburg, dann kam in verschiedenen größeren Städten und dann ging das auch ins Ausland aus gutem Grunde natürlich. Weil diese konservative Einstellung, die dazu geführt hat, dass Europa an diesen Grad, an diesen Rand der Problematik gekommen ist, ist natürlich in einigen Ländern bis hin ins Reaktionäre umgeschwappt. Und da seien nur exemplarisch Ungarn mit Orbán oder dann diese wahnsinnige Angst vor der Le Pen oder dieser Brexit genannt. Und da ist hier auf dem Ulmer Marktplatz oder dann hinten in Neu-Ulm auf dem Petrusplatz ein winzig kleiner Impuls, ein symbolischer Impuls, wenn dort am Sonntag gegen 19:15 Uhr das schöne Europalied gesungen wird.
Ah ja, okay, da sind wir auch schon dabei, was eigentlich jetzt hier in Ulm dann läuft. Aber nochmal zurück, also jedenfalls von Frankfurt aus hat es dann in ganz Europa und ganz Deutschland dann hat diese Bewegung dann sich etabliert. Und ja, wie viele machen denn jetzt hier in Ulm mit? Also Sie sind jetzt so quasi der Vereins- oder Bewegungs-, wie sagt man eigentlich, Vereinsvorstand oder einfach Gruppen, der
ja,
Motivator?
Ja, wir haben in Ulm auch einen Verein gegründet, um das Ganze zu organisieren, von dem ja. bin ich die Vorsitzende, aber das ist nicht wichtig. Ich bin eine vom Organisationsteam.
Wie viele engagieren sich in Ulm? Wie viele bekennen sich jetzt dabei zu sein?
Das ist ganz lustig. Wir hatten immer so zwischen 300 und 400 Demo-Teilnehmer. Wir haben ja im März angefangen und haben das bis im Mai war das jede Woche. Und dann gab es eine Zäsur, als Frankfurt gesagt hat, wir stellen jetzt um auf monatlich. Und dann haben wir in Ulm die Teilnehmer gefragt, ob sie jetzt monatlich oder wöchentlich weitermachen möchten. Mhm. Und dann gab es irgendwie, zwei Drittel wollten monatlich und ein Drittel wollte gerne wöchentlich weitermachen. Deswegen haben wir jetzt zwei verschiedene Veranstaltungsformen. Wir haben wöchentlich, wir machen wöchentlich weiter mit diesem Drittel. Wir fangen jetzt immer um 17.30 Uhr an und treffen uns an der Georgskirche und laufen dann mit Fahne durch die Innenstadt. Das hat sich so entwickelt, diese Leute kamen schon immer, zu den ersten Demos schon, immer aus der Oststadt mit ihren Fahnen zu Fuß bis zum Marktplatz, wo dann unsere offizielle Kundgebung anfing, und haben da immer schon viel Aufsehen erregt. Und als die dann gesagt haben, wir möchten gern wöchentlich weitermachen, haben wir gesagt, ja, dann macht einfach. Und dann ist das jetzt ein offizieller Teil unserer Kundgebung. Und in drei Wochen im Monat ist das die Kundgebung, dass man da läuft. Und am ersten Sonntag im Monat ist das der Beginn der Kundgebung, dass man da läuft. Und die Kundgebung endet dann mit der Abschlusskundgebung, mit einer größeren Kundgebung auf dem Petrusplatz.
Okay.
Wo dann auch Reden gehalten werden.
Und um die Frage konkret zu beantworten, gestern Abend waren wir beispielsweise trotz diesem wahnsinnig schwülen Wetter und dieser Urlaubszeit doch immer noch so an die 40 Leute, 35, 40 Leute. Und da muss ich sagen, habe ich mit deutlich weniger gerechnet gestern.
Ja. Ja, gut. Also jedenfalls die dabei sind, sind die dann alle quasi irgendwie in dem Verein drin? Oder kann Nein. sich jeder im Prinzip, der sagt, ich stehe für die Idee, ohne dass er jetzt irgendwo eintreten muss, eigentlich einfach dem Marsch oder einfach der Bewegung dann anschließen, sagen, ich gehe da mit, ich stehe dann auch eben für Europa ein? Ist das so? Oder muss man da einen Anmeldeschein aus und sagen, ich bin jetzt im Verein irgendwo Mitglied? Ja.
Nee, genau nicht.
Nein,
das soll ja eine Bürgerbewegung sein. Wir wollen zeigen, wie viele Leute dafür einstehen, wie vielen Leuten es auch wichtig ist, dass man in Europa weiter zusammenarbeitet. Mhm. Das sollen möglichst viele Leute sein, die da einfach kommen und mitmachen.
Mhm. Aber es gibt ein kleines Organisationsteam und wahrscheinlich irgendwo ein Office oder sowas.
Nö, war.
Ja, nö, gar nicht?
Nein. Wir treffen uns halt kurz im Café, um abzusprechen, wer die Podeste wann wo aufbaut. Das heißt, das haben wir früh am Anfang gemacht. Ne?
Ja.
Da, was brauchen wir? Wir brauchen Podeste, wir brauchen, wenn es regnet, ein Pavillon oder ein Zelt. Wir brauchen ein paar Fahnen, um zu zeigen, dass wir da sind. Also das haben wir am Anfang besprochen und dann müssen wir halt noch bisschen koordinieren, wer jetzt bei welcher Kundgebung spricht oder auch ein Liedermacher oder sowas soll ja immer dann auch ein bisschen Musik machen. Und das wird dann noch ein bisschen koordiniert, aber das sind 4-5 Leute.
Also eine ganz kleine Gruppe motivierter und engagierter Leute, die sich treffen. Also es gibt demnach keinen Anlaufort in dem Sinne, dass man sagt, es gibt irgendwo ein Vereinsheim. Also es gibt alles nicht, verstehe ich. Es ist alles viel kleiner, aber an der Stelle trotzdem sehr, sehr engagiert.
Ja, und man kann sich natürlich mit uns in Verbindung setzen.
Ja.
Und wir haben so eine Liste von 40, 50 Leuten, die sich zur Mitarbeit bereit erklärt haben, die wir anschreiben können, wenn wir irgendwie was Größeres brauchen. Also einmal haben wir zum Beispiel Backwaren angefragt, also um an Ostern ein Osterfrühstück anzubieten, also sich gegenseitig anzubieten. Solche Sachen, da schreiben wir dann einfach eine Rundmail an die sich ein bisschen mehr einbringen wollen, aber man kann auch einfach auf dem Platz auf die Leute zukommen, die da vorne rumspringen oder sich über Facebook oder über unsere Homepage mit uns in Verbindung setzen, also mit diesen 5 Leuten, die organisieren, dann weil wir wollen ja koordinieren, was da an Engagement kommt.
Die jetzt quasi dieser harte Kern der Organisation, sind die alle irgendwo aus einem, was weiß ich, kannten die sich schon vorher oder sind die alle, nee. Die haben sich alle so quasi dann zusammengefunden über dieses Thema. Also es ist jetzt nicht eine Gruppe, sagen wir, aus einer Gewerkschaft oder aus einer Partei, nee, die zwar über das drüber hinaus neutral oder beziehungsweise eben nicht Partei, habe ich verstanden, oder sonst irgendwie Gruppen gebunden, dass sie engagieren, aber die also wirklich extra sich für das Thema engagieren zusammengefunden haben.
Also gut, es hat natürlich, da das einen Ausgang genommen hat von Eberhard Lorenz und mir, und wir erstmal unsere Kontakte angeschrieben haben, vor allem der Eberhard Lorenz, der hat ja ein sehr großes Netzwerk, und dieses Netzwerk ist natürlich vor allem im Bereich Menschenrechte aktiv. Und da hat man natürlich dann schon einen gewissen Schwerpunkt von Menschenrechtsaktivisten, Friedensbewegten und da früher SPD-Landtagsabgeordneter war und jetzt auch wieder in der SPD ist, auch SPD-Mitgliedern, auch die Grünen sieht man oft auf dem Platz. Also ich kenne ja viele von denen, aber man sieht auch Leute, die man von der CSU her kennt, und das ist völlig parteioffen.
Eigentlich sind ja die großen Parteien sich, was das angeht, sowieso eigentlich einig. Insofern würde ich sagen, es ist eigentlich die große Koalition, CDU ist klar pro. Helmut Kohl natürlich, der immer vorangeschoben wird, und natürlich Adenauer und alle, die auf dem Einigungsweg irgendwo beteiligt waren. SPD, klar, natürlich Europawirtschaft. Helmut Schmidt wird natürlich bei der wirtschaftlichen Zusammenkunft immer natürlich genannt werden. Eigentlich die großen Parteien sind sich ja einig. FDP, ja, denke ich auch. Genscher natürlich, großer, historisch irgendwie gesehen, Politiker. Die Grünen, ja, denke ich auch. Also zumindest mal die Parteien stehen, glaube ich, alle eigentlich dahinter. Zumindest alle deutschen demokratischen Parteien, die heute im Bundestag vertreten sind, oder?
Alle Parteien, die wir als demokratisch empfinden, ja.
Ja. Und die im Bundestag heute vertreten sind,
okay,
sage ich
ja,
mal.
Ja, kann man es auch sagen.
So kann man es sagen, ja, genau. Also insofern ist es eigentlich da eine Koalition, die eigentlich eine große Mehrheit auch nachher eigentlich in der Bevölkerung repräsentieren müsste, denke ich mal, oder?
Ja, sollte, ja. Ja. Sollte so sein.
Und welches, weil Sie vorhin sagten, das ist parteiunabhängig, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Parteiredner oder jemand, der sich auch in der Politik engagiert, dafür kämpft, da auftreten oder mitmachen würde, würde nichts dagegen sprechen, oder? Weil Sie eigentlich sagten, in der vorderen Reihe sollten eigentlich keine Parteileute auftreten. Andererseits, denke ich, gibt es halt auch gewichtige Persönlichkeiten, vielleicht in der Politik, der man auch zuhört, die auch an der Stelle Magnetfunktion haben könnten.
Also ich würde jetzt schon gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt Politiker auf die Bühne holen, die gerade mitten im Wahlkampf sind. Ich glaube, das wäre schwierig. Aber die Oberbürgermeister sind von Ulm und Neu-Ulm, die werden als Nächste in den nächsten beiden Sonntags, also größeren Kundgebungen, sprechen.
Also ist zumindest auch mit den lokalen Größen eine Verankerung da. Und das, finde ich, unterstreicht ja dann schon auch, dass es ein Thema ist.
Aber es gibt viele Leute, die was zu sagen haben, die nicht in der Politik groß engagiert sind. Ja. Also wir hatten zum Beispiel schon den Silvester Lechner als Redner oder den Martin Denoir, der mit seiner französisch-deutschen Staatsangehörigkeit sich gut erinnern kann, wie das war, bevor Europa vereinigt war. Und das war sehr interessant.
Also die Zielsetzung ist, glaube ich, damit klar irgendwo erkennbar. Es geht darum, Tendenzen, die eben quasi gegen Europa, so in dem Sinne auflöserisch irgendwo agieren, eine Gegenbewegung pro Europa, ich glaube, irgendwo in den Unterlagen gelesen zu haben, die schweigende Mehrheit pro Europa, denen ein Gesicht zu geben, eine Stimme zu geben, um eben zu zeigen, einheitlich wir in Deutschland, oder wir sind pro Europa, wir sind nicht der Meinung derer, die vielleicht irgendwo gerade besonders laut auf der Straße sich dagegen bemerkbar machen. Das ist eigentlich der Ansatz, der da ist, die Leute zu motivieren, an der Stelle Flagge zu zeigen. Ne? Und dann eben mit diversen Aktionen und mit diesen diversen, ja, mit öffentlichkeitswirksamen in der Präsenz, wie eben dann Marsch durch die Stadt dann sich zu zeigen.
Ich fand mit dem ersten Kontakt mit Pulse of Europe mal außerordentlich sympathisch. Ich habe die sehr bewegten 70er Jahre, 80er Jahre miterlebt, dass es mal eine Demo gibt, die für was ist, die pro irgendwas ist und nicht gegen Wackersdorf, gegen Gorleben, gegen Startbahn West oder sonst irgendwas in der Richtung.
Ja. nur für Frieden, meinetwegen. Ne?
Ja, wenn ich mir das so richtig überlege, das ist wahr. Die meisten sind immer das gegen dieses, gegen jenes. Aber sich für was irgendwo zu engagieren, das ist meistens nicht so oft vertreten.
Also ja, das ist aber auch schwierig. Die Leute kommen wirklich nur, wenn sie sich aufregen.
Oh, die Bad News are Good News, sagt der Journalist. Und das ist halt auch eine Problematik, wenn man nichts hat, was emotional, und da sind wir ja mitten in der Thematik Europa drin, was emotional aufrührt, was emotional hochzieht, dann wird es ja oft als selbstverständlich empfunden.
Ich würde sagen, wir haben schon wieder 20 Minuten gesprochen. Wir spielen mal einen Musiktitel und anschließend sprechen wir mal über die ganze Thematik noch ein bisschen im Detail. Was ist eigentlich so das, was vielleicht die Menschen auch so an Europa stört, und umgekehrt, was kann man dagegen tun? Sagen, sprechen wir nach dem nächsten Musiktitel, nach dem ersten Musiktitel. Ich habe drin liegen hier von der Band Plastic Operator den Titel Peppermint. Radio Free FM mit der Plattform heute Nachmittag und dem Thema Pulse of Europe. Meine Studiogäste sind Almut Grote und Peter Fuhrmann. Ja, wir haben schon über die Bewegung, das eine oder andere, gesprochen. Vielleicht wollen wir einfach das, was die Menschen bzw. viele derer, die an Europa so zweifeln, mal kurz ein bisschen analysieren, mal ein bisschen angucken. Also viele Menschen, haben wir gelernt, sind Europa skeptisch oder zahlreiche Menschen und sind der Meinung, man müsste sich separieren. Die Briten, haben wir gerade das Thema mit dem Brexit, verhandelt man gerade in Brüssel. Was sind eigentlich die Punkte, die an der Stelle kritisch zu sehen sind, beziehungsweise umgekehrt, nachher dann die Diskussion, was kann man, und daraus gibt es ja sicherlich auch irgendwo immer noch Ideen, Verbesserungsmöglichkeiten, aber zumindest mal, was sind so die Knackpunkte, die so die Gegner der Europäer immer eigentlich anführen? Ist es finanzielles, dass sie einen glauben, sie verarmen, oder was sind eigentlich so die Punkte, die so die Gegner anführen, wo man denen nachher im Prinzip was dagegen spiegeln müsste?
Also ich kann aus leidvoller Erfahrung aus solchen Diskussionen heraus eigentlich nur sagen, es sind immer die gleichen Diskussionen, die sich wieder zu einem wirklich nationalistischen, chauvinistischen Gebirge auftürmen. Und auf der anderen Seite denke ich, es ist dieses fehlende Bewusstsein, dass die Vereinigten Staaten von Europa oder ein geeintes Europa viel, viel, viel mehr ist als nur diese Nationalstaatlichkeit, dieses Klein-Klein. Und vor allen Dingen, das ist ein Punkt, den ich immer wieder raushöre in Begegnungen. Ich sage auch gleich ein Beispiel dazu aus den 70er Jahren. Es wird total vergessen, dass wir das erste Mal nach etwa 1000 Jahren hier in unserer Region jetzt seit lumpigen 72 Jahren Frieden, wenn man jetzt von kleineren Scharmützeln absieht, dem Nordirland-Konflikt, das will ich alles nicht kleinreden, auch der ganze Serbien-Konflikt, aber alles in allem war das die erste Phase in über 1000 Jahren, dass hier mal am Stück Frieden geherrscht hat. Und da resultiert raus, und das ist sicherlich ein Teil der Antwort auf Ihre Frage, dieses Selbstverständliche, dieses Gewöhnliche, dieses Gewohnheitsgemäße. Ich bin 1958 geboren, war in den 70er Jahren zum Beispiel hier mit dem CVJM Ulm auch immer wieder auf Freizeiten. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie wir mit jungen Leuten, die mit der Klampfe unterwegs waren, mit dem Liederbuch und Cat Stevens im Repertoire hatten und Friedenslieder und Bob Dylan in der Bretagne, in der Normandie, nicht auf den Campingplatz gekommen. Des Jeunes Bosch hieß es immer. Die wollten uns nicht. Wir waren im Elsass, die konnten alle Deutsch, wir kein Französisch. Die haben mit uns nicht Deutsch gesprochen. Und wenn man sich dann noch weiter überlegt, dass wir in Europa, in Südeuropa, drei Militärdiktaturen hatten, das spanische Franco, die Nelkenrevolution, ich glaube 78 in Portugal und in Griechenland 74 die Militärjunta, dann muss man sich doch vor Augen halten, dass das alles innerhalb von einer Generation stattgefunden hat. Und da verstehe ich persönlich meinen Mini-Einsatz, um auf diese Pulse of Europe-Demo zu gehen, eigentlich mit Verlaub schon fast als Kiki. Aber auf den oberen Etagen, und das ist was, was ich jetzt in diesem Wahlkampf wahnsinnig vermisse, fehlen Strategien, um dieses Europa in irgendeiner Form zu reformieren. Alle hatten Angst, dass Marine Le Pen gewählt wird. Jetzt ist Macrönchen an der Regierung und alles ist wieder gut.
Ja, vor in Niederlanden, Wilmers heißt er, der war ja auch im Prinzip auf dem Sprung, hat man befürchtet, er könnte in die Regierung kommen, ist dann zum Glück auch nicht passiert. Und vielleicht ist so ein bisschen nach der Wind raus, nach dem Motto, die größten Gefahren sind abgewehrt und in Deutschland wird schon gut, geht es vielleicht ein bisschen der Wind raus. Aber was diese Leute eigentlich thematisieren, ist ja immer wieder der Versuch, so quasi zu suggerieren, ja, Europa zieht das Geld aus den einzelnen Ländern und euch geht's schlecht. Gerade in Großbritannien war ja das so ein bisschen die Linie, dass eben gesagt wurde, so und so viel Geld geht in Europa, deshalb geht's euch schlecht. Eigentlich werden immer solche Punkte nur genannt oder es wird irgendwo was in den Raum gestellt, von wegen Europa wäre in Bezug auf Normalisierung oder auf Normen einfach problematisch. Da kommt immer das Thema mit den Bananen und mit Gurken, weiß der Kuckuck. Eigentlich würde ich mal sagen, Dinge, die so nicht stimmen oder völlig überzeichnet sind. Und nach meinem persönlichen Empfinden auch, wird das Wesentliche, was Sie auch schon gerade gesagt haben, gar nicht mehr irgendwo, die Errungenschaften gar nicht mehr irgendwo gesehen, gewürdigt, oder?
Also ich denke, dass dieses Europa A zu schnell gewachsen ist. Das ist vor allen Dingen in den Bereichen, die wir jetzt in den südöstlichen europäischen Ländern sehen. Der zweite Punkt, und das ist ein harter Vorwurf, den ich mache, ist, dass Europa in seiner Entstehung, also von der EWG über die EU, über das, was wir heute haben, einfach immer wieder nur als Wirtschaftsraum gesehen worden ist. Und man hat den Menschen der breiten Anzahl von oben Schweden, Norwegen bis runter nach Portugal, nach Griechenland nicht gesagt, was Europa noch zusätzlich ist, außer tolle Autos und Geldtransfers. Und da ist natürlich bestimmtes Bewusstsein ist gar nicht entwickelt worden im Laufe der Jahre. Und das rächt sich natürlich furchtbar, das rächt sich in jedem demokratischen Raum. Das ist überhaupt keine Frage, weil die bequemen und einfachen Lösungen, die sind immer schnell herbeigeführt und die leuchten ja auch oft ein, auf den ersten Blick, manchmal sogar noch auf den zweiten Blick. Und dann fängt es an, unglaubliche Rattenschwänze nach sich zu ziehen.
Das ist einfach wahrscheinlich die Erwartungshaltung, dass die Leute alle gemeint haben, es kostet nichts, alles wird irgendwo oder alles geht zu leicht und vielleicht das Ganze ein bisschen zu schnell irgendwie dann auch in die Größe, irgendwo in die Breite gegangen ist, oder? 27 Mitgliedstaaten oder?
Ich weiß gar nicht, ob die Leute so genau beobachten, was da politisch passiert.
Ja.
Es ist einfach, wenn es ist wie beim fließenden Wasser. Das bemerkt man, dass wir fließendes Wasser haben, das merken wir erst dann, wenn es abgestellt wird. Und dann schimpft jeder. Und solange das Wasser läuft, interessiert es einfach keinen. Und so ist das mit der EU. Solange es läuft, interessiert es die Leute nicht. Und dann gucken sie nur auf die Dinge, die ihnen nicht passen. Und alles, was ihnen passt, das ist doch okay. Da braucht man nicht drüber reden. Ja, so.
Und die persönlichen Vorteile, Almut, das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Also wenn ich ganz klar persönliche Vorteile habe aus irgendeiner Initiative, aus irgendeinem Verein, egal was, das ist bei uns ja auch nichts anderes, im Sportverein oder so, dann ist alles ganz toll. Aber in dem Moment, wo ich dafür was leisten soll oder auch nur mal hinterfragen soll oder mir bewusst werden sollte, dass dem so ist, ich habe auch, wenn man wieder so nennst, das fließende Wasser, ich sagte Müllabfuhr. Also wenn die Eimer jetzt bei dem Wetter draußen stehen und stinken, dann weiß ich, dass irgendwas nicht stimmt. Siehe von mir aus Griechenland bis vor wenigen Tagen und Wochen ja noch ein Riesenthema und Problem.
Ja, ja, aber die Vorteile, die du hast, die siehst du im ersten Moment. Wenn du in den Verein eintrittst, dann siehst du noch, da kann ich jetzt trainieren. Aber nach wenigen Wochen hast du das vergessen, dass der Verein dir ermöglicht zu trainieren. Dann schimpfst du nur noch über den Trainer, der irgendwie dich überfordert hat oder so. Oder darüber, dass die Toilette nicht sauber genug ist. Ja, dann guckst du nur noch auf das, was dir am Verein nicht passt. Und genau das Gleiche passiert mit Europa.
Das heißt,
Vorteile sieht man einfach nicht.
Ja, das heißt, die Menschen sind vielleicht auch gerade, weil jetzt irgendwo schon eine Generation irgendwo groß ist, die dann schon vielleicht Europa, wie es dann heute ist, in Frieden mit wirtschaftlicher, mit eigentlich hohem Wohlstand schon so als selbstverständlich annimmt, dass man, ich sag mal, jede unwichtige Kleinigkeit schon zu einem riesigen Problem irgendwo stilisiert, aber die Grundbasis, die nicht selbstverständlich ist, Thema Frieden, wir haben es gerade wiederholt angesprochen, das einfach gar nicht mehr sieht und denkt, das ist ja alles ganz selbstverständlich und dann ja, sich eigentlich an Kleinigkeiten oder an Gefühlen, das Thema mit national irgendwo und das ist, was weiß ich, die nehmen uns das weg und wir verlieren unsere, was weiß ich, national irgendwo Eigenstaatlichkeit, dass eigentlich Dinge hochkommen, die man es genau anguckt, gar nicht wirklich dramatisch oder relevant sind oder eigentlich mehr aus einer Gefühlsecke kommen, oder?
Ich will nur mal noch in diese Kerbe schlagen und Beispiele nennen. Ich war früher Kulturveranstalter, ich habe relativ viel mit Musik und mit Kabarett und ähnlichen Veranstaltungen zu tun gehabt. Es war unvorstellbar, was heute selbstverständlich ist, dass internationale Festivals stattgefunden haben, Tanzfestivals wie jetzt hier auf Münsterplatz unlängst oder insgesamt diese ganze Begegnung von jungen Menschen fand beispielsweise früher, da hat man sich ein Interrail-Ticket gekauft und ist quer durch Europa gefahren und hatte danach Wochen und Monate lang am Stammtisch zu erzählen, was da alles Tolles passiert ist. Aber dass das auch Dinge sind, die aufgebaut werden müssen, die auch ein zartes Pflänzchen sind. Ich sage nur noch einmal an dem Beispiel von vorhin aufgehängt, als wir die ersten Male in Frankreich waren, es gab noch Leute, da war der Franzose der Erbfeind, was uns ja auch jahrhundertelang eingetrichtert worden ist, bis sich der Herr de Gaulle und der Herr Adenauer, wann war es, ich glaube 1953 oder wann, um den Hals gefallen sind und plötzlich war das Russland, das vorher Jahrhunderte quasi der Verbündete war, war plötzlich der Erbfeind. Da sind wir in den Kalten Krieg reingekommen und das sind alles Dinge, die muss ich mir hin und wieder mal vergegenwärtigen. Also ich denke, da gibt es viel, viel mehr Beispiele als die krumme Gurke oder die Normierung des Traktorsitzes, die die breite Öffentlichkeit in irgendeiner Form tangiert. Bloß ist es ja manchmal gut, wenn sie es gar nicht unbedingt so mitkriegen.
Alles in allem, wenn wir jetzt das mal so angucken, das, was also so gegen Europa angeführt wird, könnte man sagen, ist gar nicht eigentlich wirklich so stichhaltig, oder? Also welche Punkte, wenn man das...
Es gibt bestimmt jede Menge Dinge, wo man sich zu Recht drüber ärgert. Nur ist das dann kein Grund, das gleich wieder abzuschaffen oder das Kind mit dem Bade auszuschütten. Sondern dann sollen die Politiker daran arbeiten. Und daran sollte man sie nicht hindern, indem man sie damit beschäftigt, irgendein Land auszusortieren. Was die jetzt Arbeit haben mit diesem Brexit, völlig überflüssig.
Ja. Also jedenfalls die Situation Europa an sich, wie wir uns jetzt bewerten. Sind wir in Europa oder ist Europa eigentlich in einem Zustand, der gut ist? Oder ist Europa in einem Zustand, der, ja, wo man sagen kann, kritisch ist, dass sich diese Bewegungen, die eben so in einigen Staaten oder Ländern zu sehen ist, dass das Ganze auseinander diffundiert, wie würden Sie es denn bewerten? Ist das Ganze momentan viel Wind? Ein paar, sagen wir mal, sind unzufrieden und schreien, aber die große Mehrheit ist eben doch dafür? Oder wie würden Sie das Ganze bewerten? Wie dramatisch sehen Sie das?
Also ich bin jetzt kein Politiker und ich bin kein Fachmann für Europa. Ich kann mir nur meine eigenen Gedanken machen, die genährt werden aus den verschiedenen Medien, die ich zur Kenntnis nehmen kann. Printmedien, Fernsehen, Radio, was auch immer, Diskussionen, Internet. Und ich denke, dass wir in Europa an einem kritischen Punkt sind. Ich denke, dass wir in Europa in einer Situation sind, vor allen Dingen in Südeuropa, dass diese ganze Finanz- und Bankenkrise, die sich ja weiterzieht, wie wir jetzt auch wieder aus Italien hören, schon überhaupt nicht ad acta gelegt werden kann. Und ich meine, man sollte auch nicht ganz vergessen, dass auch Deutschland einen Riesenschuldenberg vor sich her schiebt. Und dann kommt es natürlich, denke ich, jetzt ganz stark darauf an, was die Verhandlungen mit den Engländern, mit den Briten erbringen. Weil das kann natürlich Wasser auf die Mühlen sein von in Polen, von in Ungarn, einem Herrn Orban oder so. Wenn die Briten jetzt alles schön kriegen und im Prinzip so weitermachen können wie vorher, bloß dass sie diese Narren da aus Brüssel nicht mehr haben, die ihnen wegen der krummen Gurken oder sonst was reinreden, dann kann das unter Umständen eine Initialzündung sein, für andere Länder auch auszutreten. Und das bitte ich doch zu beachten und hoffe ich auch, dass das gesehen wird. Und ansonsten glaube ich, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen der Bevölkerung, zwischen den Leuten, die im Prinzip nichts mit dem Oben zu tun haben und den Oben, die davon leben.
Also auf jeden Fall viel, was in Richtung, Sie haben das Thema Banken und Bankenrettung und natürlich die ganze Griechenland-Thematik, das ist, glaube ich, zumindest in Deutschland auch ein Thema, was viele Leute irgendwo emotionalisiert hat. Teile der Presse haben, glaube ich, auch ein bisschen dazu beigetragen, dass da eben sehr viel Anti-Stimmung noch aufgekommen ist. Aber das ist ein Thema irgendwo Banken und Wirtschaft, das gar nicht mal die Individuen so sehr vielleicht irgendwo tangiert, sondern eben dann Politik und Wirtschaft irgendwo dann auch. Also die Griechenland-Thematik. Ja, hat, glaube ich, doch in Deutschland sehr viele Leute irgendwo emotionalisiert, ohne dass sie jetzt so persönlich betroffen sind.
Und dass sie es auch wirklich verstanden haben, würde ich vermuten.
Ja.
Also das glaube ich auch. Und ich muss sagen, ich aus meiner Sicht, ich fand diesen Tsipras und seinen Varoufakis, seinen Finanzminister, der es leider nur 4-5 Monate da im Amt gemacht hat, sensationell gut, weil die Leute wenigstens mal versucht haben, wenigstens für ihr Volk, für die, die sie gewählt haben, irgendwas noch rauszuholen, auch wenn unterm Strich dann schlussendlich nur die Bankkredite finanziert und bezahlt worden sind. Und das ist das Dilemma von Griechenland. Aber ich sage nochmal, es ist nicht nur das Dilemma von Griechenland. Wir haben dieselbe Problematik in Portugal. Den Spaniern geht es noch lange nicht gut. Und wenn ich die Auguren richtig verstehe, laufen wir in Italien auf eine ähnliche Situation jetzt zu. Es geht ja im Moment nur um 17 Milliarden, aber das sind ja alles nur noch Peanuts.
Ja, und deswegen gibt es Leute, die in Deutschland sagen, mein Gott, müssen wir die alle mit durchfüttern? Das müssen wir doch gar nicht. Wir verdienen doch unser Geld für uns. Das hat von Solidarität keine Spur.
Ja, wobei, man muss immer gucken, wo Deutschland sein Geld hauptsächlich verdient. Ja. Und das ist im Ausland. Und dass die bei uns einen Haufen Schulden haben, kommt ja nun auch nicht von ungefähr. Aber Daimler verkauft halt seine Autos total gern wie VW und BMW an Leute, die Geld haben. Und die müssen sich's halt irgendwo besorgen. Dafür haben wir Banken. Und wem die gehören und wo die sich ihr Geld herholen, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema.
Ja, also was ich sagen will,
steigen das bitte nicht ein.
Eine gewisse Anti-Stimmung resultiert eben aus Themen, die letztendlich Banken und Wirtschaft und letztendlich natürlich auch in den einzelnen Ländern, vielleicht wo was nicht so ganz hundertprozentig läuft, aber das sind eben Gegebenheiten, ja, wie soll ich mal sagen, dass nicht unbedingt vielleicht so jetzt die Menschen, das Individuum so trifft, aber eben dann irgendwo die Wirtschaft oder... Also wir persönlich, was spüren wir im Augenblick von Griechenland oder von den Nöten oder von den Problemen? Noch nicht so arg viel, denke ich, oder? Also konkret müssen wir im Augenblick noch nichts, glaube ich, abgeben. Unsere Geldbeule oder unser Gehalt ist deshalb noch nicht kleiner geworden.
Eben, aber es eignet sich wunderbar, um Leuten Angst zu machen. Und da gibt es Gruppen, die das gerne nutzen und sagen, boah, wir werden alle verhungern und jetzt unser Geld schwappt nach Süden und von noch weiter südlich kommen Leute hier rein, die fressen uns die Haare vom Kopf und so, ne? Also dummes Gerede, aber damit fangen die einen Haufen Leute.
Das ist eigentlich der Punkt, das war jetzt auch so mein Empfinden, wenn man das mal sachlich analysiert, das ist sehr, sehr viel Emotionalisierung, aber wenn man es dann mal genau anguckt, ist das eigentlich nicht vertretbar, haltbar. Und man vergisst sehr leicht, dass eben ganz andere Errungenschaften mit Europa auch verbunden sind, die eigentlich viel gewichtiger sind und wo die Individuen vielleicht ja auch viel mehr davon haben. Stichwort reisen können. Offene Grenzen.
Ja, das ist ja selbstverständlich. Ne? Dass ich einfach mal kurz nach Straßburg fahren kann oder nicht mal Geld tauschen muss, ist einfach selbstverständlich. Das ist doch kein Vorteil, den ich von Europa habe, oder?
Also jedenfalls stellen wir fest, die Situation bedarf eigentlich einer etwas tieferen Betrachtung, nicht bloß einer oberflächlichen Betrachtung und Emotionalisierung, sondern wenn man das mal näher anguckt, sind sehr, sehr viele positive Aspekte, die Europa ausmachen und die kritischen Punkte, die da sind, ja, die muss man diskutieren. Und ich glaube ja auch, Pulse of Europe sagt ja nicht, die gibt es nicht, sondern Pulse of Europe sagt, die gibt es sehr wohl. Es gibt Kritik, es gibt Punkte, die man verbessern muss, aber das im Rahmen der Aktivität pro Europa und nicht im Sinne diffundieren und auseinander.
Da sollte man in Ruhe dran arbeiten können, genau. Und ich glaube, man muss gar nicht im Detail hinschauen, sondern man muss einfach nur mit Vernunft draufschauen, aber mit einer gewissen Distanz und dann sieht man das. Und wenn man einfach ganz, ganz neutral draufschaut dann und sich nicht versucht, über irgendwas aufzuregen, sondern man nur guckt, was tatsächlich ist, dann sieht man schon die Vorteile.
Und ich denke, der Blick fürs Ganze ist notwendig. Wenn ich nur aus meiner polnischen, aus meiner deutschen, aus meiner ungarischen Sicht schaue, dann ist das eine völlig andere Perspektive, als wenn ich tatsächlich das Interesse habe, dieses Gebilde, dieses visionäre Gebilde Europa in irgendeiner Form mit Leben zu erfüllen.
Ich würde sagen, sprechen wir gleich weiter. Ich würde mich gerne auf die internationale Sicht, großen Wirtschaftsmächte, China, USA, Russland auch und dann Europa, haben wir überhaupt noch als kleine, beziehungsweise Europa als Land zusammen, ja, aber als Individuen hätten wir wahrscheinlich, also einzelne Länder überhaupt keine Chance, aber da sprechen wir vielleicht nach der Musik noch drüber, nach der zweiten Musik. Ich habe hier was ausgesucht, eine Band, die heißen Dizzy Bee und der Titel heißt Back on the Track, hören wir uns den mal an. Ja, Musik ist schon durch, die Plattform Radio Free FM. mit dem Thema Pulse of Europe. Meine Gäste sind Almut Grote und Peter Fuhrmann. Ja, wir haben uns gerade noch ein bisschen in der Pause Gedanken gemacht, was uns sehr wichtig ist, und haben dann gesagt, ja, wir gehen nicht in die große Welt, sondern wir sprechen noch ein klein bisschen über Ulm, wir sprechen noch ein bisschen über konkrete Aktionen, was denn eigentlich so schon gelaufen ist, was so eigentlich die Aktivitäten hier, insbesondere in der Stadt Ulm, zu Pulse of Europe ausmacht. Wir haben es vorher schon so im Eingang gesagt, es gab und dann gibt es immer montags, glaube ich, oder sonntags?
Sonntags.
Heute ist Montag, ja genau, gestern Sonntag, Aktionen, dass man durch die Stadt läuft und quasi eine Demonstration dann irgendwo, Marktplatz, glaube ich, dann
Petrusplatz,
ja.
In Neu-Ulm.
Neu-Ulm abhält. Sprechen wir vielleicht einfach mal über die verschiedenen Aktionen, die so stattgefunden haben, was so vielleicht geplant ist, was so vielleicht auch die Highlights waren. So ein klein bisschen geben wir einen Überblick, was jetzt Aktivität eben so des Vereins oder der Bewegung eben ist.
Ja, wir haben angefangen am 19. März mit der ersten Kundgebung, zu der dann gleich über 200 Leute gekommen sind. Mhm. Auf dem Marktplatz zunächst und dann sind wir rübergegangen zum Petrusplatz und haben dann da auf dem Petrusplatz die Kundgebung gemacht, ja, mit Reden. Highlights an Ostern war es schön, da hat der Dekan Gohl gesprochen zu Ostern und Europa. Das war eine wunderschöne Verbindung. Und wir haben Osterbrot geteilt, das war auch sehr schön. Es gab dann, und am Anfang war das mit Frankfurt koordiniert, immer sonntags am frühen Nachmittag. Jetzt im Sommer, also es gab im Mai dann eine Zäsur, weil Frankfurt gesagt hat, wir machen nur noch monatlich, was ich vorhin erzählt habe, dass es bei uns dann die Leute gab, die gesagt haben, wir machen wöchentlich weiter. In diesem Zusammenhang haben wir aber gleichzeitig von der Zeit her umgestellt. Das war damals schon ziemlich warm, also im Mai. Und jetzt ist es ja unerträglich um die Mittagszeit. Und wir haben deswegen die Demos auf 17.30 Uhr gelegt, in der Hoffnung, dass es da nicht mehr ganz so brüllend heiß sein möge. Und auch, weil sonntags Familien ja auch was anderes vorhaben, als nur zur Demo zu gehen und kurz nach Mittagessen, ist das einfach schwierig, auch für Kinder, Leute mit kleinen Kindern. Und wie gesagt, und dann war es auch zu heiß und wir haben es 17.30 Uhr als festen Zeitpunkt. Und die Kundgebung um 17.30 Uhr, um 17.30 Uhr an der Georgskirche startet, die ist jeden Sonntag. Und das kann man sich einfach merken, jeden Sonntag 17.30 Uhr Georgskirche und dann mitlaufen. Und dann sieht man schon, was passiert. Wir haben aber dadurch, dass es jetzt die große Kundgebung, also mit Reden am Schluss und so, nur noch immer am ersten Sonntag im Monat gibt, haben wir zusätzliche Aktionen gemacht. Zum Beispiel hatten wir schon zwei Infostände an Samstagen, einen auf dem Neu-Ulmer Wochenmarkt und einen in der Bahnhofstraße in Ulm.
Also das sind im Wesentlichen die Veranstaltung. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Events oder irgendwelche Dinge, die dann eben nicht Demos sind?
Ja.
Irgendwo irgendwelche Sachen, die man besuchen kann, man sich informieren kann gegebenenfalls auch? Oder?
Also informieren kann man sich im Internet, also okay, auf unserer Homepage, die ist www.freunde-europas.de. Und natürlich auf der Pulse of Europe Seite, das ist Pulse of Europe am Stück geschrieben.eu. Wir sind auch auf Facebook. Sowohl Pulse of Europe Deutschland als auch der Verein Freunde Europas ist auf Facebook zu finden. Über diese Kanäle kann man mit uns in Kontakt treten. Und es ist noch eine weitere Veranstaltung geplant. Kurz vor der Bundestagswahl will der Wilhelm Hölkemeyer, der ja Journalist ist, im Roxy Kandidaten aller Parteien zum Thema Europa befragen.
Bundestagswahlkampf, wir laufen auf die Bundestagswahl hinaus. Hat es dann irgendwo noch, oder beziehungsweise ist das auch beabsichtigt, dass man jetzt noch vor der Bundestagswahl einfach nochmal das Thema besonders ins Bewusstsein bringt, um auch den Menschen zu sagen, überlegt euch gut, welche auch vielleicht Parteien oder welche Richtung ihr unterstützt. Ist das auch ein bisschen Zielsetzung, dass man jetzt nochmal bewusst irgendwo das Thema Europa hochbringt oder nochmal
aktualisiert? Also ja, natürlich, wir sollen, zum einen ist Parts of Europe natürlich eine Botschaft an die Politiker, Achtung, uns gibt es auch noch, ihr braucht euch nicht so viel Sorgen zu machen, es gibt Menschen, die das tatsächlich noch mittragen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Botschaft an die Menschen, engagiert euch mehr und geht wenigstens zur Wahl. Das ist ganz wichtig, dass alle wählen gehen, die ein Demokratiebewusstsein haben. Nur so kann man Demokratie leben. Wer nicht zur Wahl geht, wählt auf jeden Fall die Falschen.
Hm. Das war für mich die, mit der Information und sonstigen Events für mich auch gerade die Frage, gerade viele Menschen, wir hatten es vorher angesprochen, viele Jüngere kennen vielleicht die Vorzeit-Zustände Europa gar nicht, dass man hier vielleicht einfach auch nochmal Bewusstsein schafft. Vielleicht gäbe es die Möglichkeit, irgendwie mit Broschüren oder mit irgendwie Schautafeln oder keine Ahnung, mit irgendwelchen auch Visualisierungen das noch ein bisschen zu veranschaulichen, um eben den Menschen vielleicht auch, die eben sagen wir mal, im Ist-Zustand aufgewachsen sind und die gar nicht wissen, wie es vielleicht früher war, das noch ein bisschen nahe zu bringen.
Es gibt ja Broschüren von der EU zum Beispiel und es gibt bestimmt auch noch andere Informationsbroschüren, auch von der Bundeszentrale für politische Bildung und was weiß ich, aber ich glaube mal, dass die Menschen, die sich informieren, das sind die, die sowieso zur Wahl gehen, aber die Mehrheit, irgendwie, ich würde mal schätzen so, 70-80% informiert sich nicht in der Tiefe, die liest keine Broschüren und studiert keine Schautafeln, sondern die gehen nach Gefühl. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch diesem negativen Gefühl, mir geht irgendwas passt hier nicht oder da macht mir was Angst, ein positives Gefühl entgegensetzt. Also Pulse of Europe ist, glaube ich, eine Bewegung, die vorwiegend das Gefühl ansprechen will. Die sagen will, hallo, es macht Spaß in Europa zu leben, wir sind gerne Europäer.
Und ich denke einfach jetzt nach 40, 50 Jahren kultureller Erfahrung hier in Ulm und in der Region, es gibt ja diesen schönen Spruch, Liebe geht durch den Magen und Kulturen lernen sich durchs Essen und so weiter kennen, das greift mir ein bisschen zu kurz. Aber ich denke, wir haben hier in der Region, ich denke zum Beispiel an das Dietrich-Kino, der Roland Seiler war immer engagiert in internationalen Filmangeboten. Ich denke zum Beispiel an dieses Donau-Festival, das ja, glaube ich, nächstes Jahr wieder stattfindet. Da gehört eine ganz andere Intention auch in dieser Information rein. Das geht nicht nur da Hähnchenhoden am Donauufer zu essen und das ganz exotisch zu finden. Aber wenn ich solche Möglichkeiten, oder wir hatten hier unlängst auf dem Münsterplatz, auf dem Marktplatz, da war auch eine Pulse of Europe-Demo und konnte da leider gar nicht stattfinden, weil da Tanzbühnen aufgebaut waren. Da kamen aus ganz Europa Tanzgruppen. Das mag einem nur gefallen oder nicht, das ist immer eine Geschmackssache oder auch die Musik oder sonst was. Aber da habe ich es mit Leuten zu tun, mit denen ich mich austauschen kann. Und da bin ich im Gespräch relativ schnell auch bei anderen Ebenen als bei E-Moll und bei Tanzstepp oder sonst was beim Menuett. Sondern da geht es eben auch um Austausch. Oder ich erinnere, wir hatten früher, das war ein Gang und Gäbe bei den Städtepartnerschaften, Austausche. Waren Teil auch mit der DDR, aber es gab auch zum Beispiel mit Frankreich, gab es Städtepartnerschaften eben aus diesem ganzen historisch wahnsinnig verbrämten Umfeld heraus. Ich weiß, das funktioniert. Die waren zum Teil nach der Wiedervereinigung, auch nach dem ganzen Europawerdegang etwas eingeschlafen. Ich krieg's jetzt von Freunden aus dem Schwarzwald mit, die werden reanimiert, die werden neu belebt, die sind zum Teil vitaler als früher. Und ich denke, das ist immer der entscheidende Punkt. Wenn ich einen Menschen kenne, dann habe ich auch einen anderen Zugang zu ihm. Also jetzt nicht die Person als solche und nicht den Portugiesen, aber irgendwas da in der Mitte.
Wie erleben Sie jetzt eigentlich bei den Veranstaltungen so das Feedback oder eigentlich die Reaktion der Menschen, die Ihnen dann begegnen? Sagen die alle super oder wird es eher, halt hier eine Demonstration, desinteressiert irgendwo wahrgenommen oder wie erleben Sie es? Oder kommt auch mal Menschen auf Sie zu und sagen, ich möchte jetzt diskutieren, ich möchte mehr erfahren oder laden Sie ins Fernsehen oder ins Radio ein, wie heute bei uns. Wie ist denn so, wie erleben Sie denn so die Reaktion oder steht auch einmal mal auf und sagt, nee, ich bin ja total dagegen oder keine Ahnung. Was ist so Ihre Erfahrung?
Also ich bin bei diesen Pulse of Europe Demos oder Spaziergängen hier immer wieder überrascht. Die Reaktionen sind nicht übermäßig groß, aber es war auch gestern wieder ersichtlich, da fährt ein Auto, wohlgemerkt ein SUV vorbei und da kommt uns gegenüber der ausgestreckte Mittelfinger entgegen. Und dann stehen aber auch Leute da am Straßenrand und kommen gezielt in den Umzug, sage ich mal, rein und fragen, was ist das, was macht ihr da? Dann stehen aber auch Leute, wenn sie die Europa-Fähnchen sehen, so gestern auf dem Hans- und Sophie-Scholl-Platz, und applaudieren leise. Also die Reaktionen sind vollkommen unterschiedlich. Das finde ich ganz interessant, wie Europa auch.
Also zumindest mal Reaktion löst das aus und vielleicht beim einen oder anderen auch das Nachdenken. Sonst in den Medien, also ich persönlich habe es noch nicht so viel in Medien, muss ich ehrlich sagen, wahrgenommen. Ich weiß, hier bei FreeFM gab es mal einen kurzen Vortrag, mal einen kurzen Sendungsbeitrag. Das habe ich aber aus einer Recherche eigentlich zur Sendung wahrgenommen. Mein subjektiven Gefühl nach könnte die mediale Aufmerksamkeit noch ein bisschen größer sein, oder? Vielleicht auf Fernsehen oder irgendwo.
Wir schicken die Pressemitteilung, also wir schicken jedes Mal eine Pressemitteilung vorher und dann wieder nachher. Was heißt, das haben wir gemacht bis vor 2 Wochen oder so. Die letzten 2 Wochen haben wir es dann nicht mehr gemacht, weil uns das einzige Medium, das bisher über uns berichtet hat, also ein anderes hat noch sporadisch 2-mal, glaube ich, berichtet, das andere einzige Medium, das des Öfteren über uns berichtet hat, uns zu verstehen gegeben hat, es sei dann aber auch mal gut, sie könnten nicht jedes Mal darüber berichten. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir wenigstens im Terminkalender unseren Spaziergang, dass sie dann wieder aufnehmen, sodass jeder weiß, wann der das wissen will, dass man dort drin nachschauen kann, wann es stattfindet.
Auch die Medien sind nur ein Teil der Selbstverständlichkeit, über die wir vorhin gesprochen haben. Und als die Pulse of Europe-Geschichten in den Großstädten auch im Ausland anliefen, erinnere ich mich, war Tagesthemen oder heute oder wer auch immer voll davon. Und es waren auch längere Beiträge. Aber da ist genau der gleiche Effekt zu vermerken, wie natürlich auch bei der Durchschnittsbevölkerung. Das kann man auch im Prinzip nicht wegdiskutieren. Es ist ja auch gut so irgendwo, sonst hätten wir ja permanent nur noch 1 oder 2 oder 3 Themen. Aber das ist eben das, was man sich vergegenwärtigen sollte, denke ich.
Generell das politische Engagement in Deutschland, im Vergleich zu anderen Ländern,
Hochmittel? Das ist ganz seltsam. Ich habe keine Ahnung, wie das politische Engagement in anderen Ländern ist. Ich habe da nie dazu geforscht. Aber es ist schon sehr seltsam zu beobachten, dass wenn irgendwas mit Politik zu tun hat, die Leute bäh sagen. Also mir ist sehr aufgefallen, ich habe schon oft Plakate aufgehängt. Mhm. Aber wenn ich mit dem Pulse of Europe Plakat komme, dann heißt es plötzlich, das ist politisch, das machen wir nicht. Ich verstehe es nicht.
Ich hatte mich unbändig gefreut über die Gruppe von der Uni oben. Das waren jüngere Leute, die waren auf dem Marktplatz, haben da ihre Statements vorgetragen. Und das fand ich eine ganz tolle Aktion. Und ich meine, meine letzte Zahl, die mir bekannt ist, wir haben in Deutschland 1,9% der Bevölkerung organisiert in politischen Parteien. Und da kommen noch die Freien Wähler dazu. Das ist natürlich verschwindend gering im Vergleich zum Ausland. Mhm. Aber woran das liegt oder weshalb, das ist, glaube ich, eine neue Plattformsendung wert.
Gibt es dann auch jetzt zwischen Ihnen zum Beispiel zu anderen Städten oder Ländern irgendeine Verbindung, dass Sie sagen, wir tauschen uns regelmäßig mit den Berlinern oder mit denen in Paris oder in Italien?
Das läuft koordiniert aus? Über Frankfurt. Ja. Also von Frankfurt aus sind Arbeitsgruppen gebildet worden und eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich ganz konkret mit den internationalen Kontakten. Aber das schließt nicht aus. Wir haben ja einen gemeinsamen Briefkasten sozusagen. Wir können uns auch über diesen Briefkasten austauschen.
Die Länder, in denen direkt. Das Engagement pro Europe oder pro Europa dann besonders groß ist, kann man das irgendwie rausgreifen? Das ist, was weiß ich, Deutschland, Frankreich besonders?
Ja. Oder ich vermute ja, also das sind die beiden, von denen ich am meisten gehört habe. Bei dem Frankreich, Sie haben vorhin gefragt, wie sich das Pulse of Europe rumgesprochen hat. Die Idee ist nicht von Pulse of Europe allein gesteuert worden, sondern die Idee hat sich auch in anderen Ländern in eigenen Bewegungen manifestiert. Und in Frankreich war das ja das En Marche, das dann den Macron hervor.
Könnte man sagen, ist ein Ergebnis auch, oder hat ihn zumindest mit befördert, den Emmanuel Macron, die Bewegung?
Der hat die, glaube ich, hat er die nicht gegründet?
Ja, En Marche ist seine Bewegung. Ja, also jedenfalls das Pulse of Europe geht einher eigentlich dann auch mit der Bewegung, kann man so sehen,
oder? Also dort heißt es halt En Marche, das war die Idee, dort hat sich die Idee in En Marche umgesetzt. Ja. Ja, das ist natürlich mehr, das war auch eine französische, aber die Europa-Idee war da in diesem En Marche drin. Und ich bin da an so einem Stand vorbeigekommen, als ich in Straßburg war, zufällig. Da lief diese Europa-Hymne und dann bin ich da stehen geblieben. Ich wusste von dem Ganzen noch gar nichts und dann haben die mir das erklärt, dass das ein Stand von Macron ist. Und da habe ich mich irgendwie dann schon ein bisschen zu Hause gefühlt. Aber also die Idee, wollte ich sagen, gibt es auch woanders und die heißt dann auch anders und kommt in anderen Zusammenhängen vor.
Ich glaube, wir kommen da in ein ganz anderes Fahrwasser, wenn wir uns überlegen, die Engländer haben für den Brexit gestimmt. Und als denen selber mal bewusst geworden ist, dass sie jetzt für den Ausstieg aus Europa gestimmt haben, sind plötzlich Hunderttausende Junge vor allen Dingen, die vorher nicht bei der Wahl waren, auf die Straße gegangen. Ja. Das war of Europe, for Europe.
Wir sind schon wieder mit der Plattform durch. Ich wünsche jedenfalls Ihnen dann ganz viel Erfolg mit der Bewegung, dass das alles in dem Sinne sich weiterentwickelt.
Ach, ich würde mir wünschen, dass es nicht bei dieser Straßenbewegung bleibt, sondern dass es einfach ein Gefühl gibt, wir sind Europäer und dass wir Flagge zeigen, also als Europäer, jeder für sich, so wie man in Italien gerne mit der italienischen Flagge rumfährt. In Deutschland ist es ein anderes Thema, ne? Aber mit der europäischen Flagge, wäre klasse. Das Ulmer Zelt hat die europäische Flagge aufgezogen, das fand ich super.
Wir müssen raus.
Könnten mehr
Vielen
Leute
Dank.
Machen.
Ja. Müssen wir bei Gelegenheit
Danke.
Fortsetzen, das war die Plattform für heute mit Raimund Grothe und Peter Fuhrmann. Mein Name ist Michael Trosten, wir sagen Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.